Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zur Folge 47 am 31. Mai mit eurem Vologen Paul. Die Sonne tönt nach alter Weise, so heißt es in Goethes Faust. Und an diesen Ausspruch musste ich in den letzten 14 Tagen häufig denken, wenn ich oben auf dem Zinken saß bei Veranstaltungen, weil so grün und dicht und fast dschungelartig habe ich unseren Platz schon seit 3 Jahren nicht mehr erlebt. Dank des vielen Regens und der kühleren Temperaturen. Und wenn ich dann auf dem Platz sitze und es nachmittags ist oder in den sehr, sehr frühen Morgenstunden, dann ist diese grüne Wand so voller Melodien und so voller Klänge und abwechslungsreicher Gesänge, dass es für das ungeübte Ohr, glaube ich, schier unmöglich ist, die auseinanderzuhalten. Wenn man den Platz gut kennt, löst sich dieser Klangteppich dann doch schnell auf und gleichzeitig ist er aber stetig miteinander verwoben und es hat so eine bezaubernde, fast kosmische Schönheit in dieser Zeit, wenn die Luft so voller Melodien ist, die Melorhythmiker ein bisschen in den Hintergrund stehen, so wie der Buchfink oder der Gartenrotschwanz, mit Ausnahme bei mir auf dem Platz mit der Goldammer, die abends sehr dominant ist. Aber was diese Klangmelodie dann ausmacht in den Augenblicken, ist einmal die Nachtigall, die natürlich nicht nur nachts singt, sondern auch am Tag mit ihren rufen sehr laut, sehr flötig. Und wir haben 2 Brutpaare sehr nah beieinander, die sich gegenseitig pushen. Mehr am Tag als in der Nacht. In der Nacht entscheidet sich die eine oder die andere zu singen. Dann natürlich die Mönchsgrasmücke, die schnelle Amsel, wie wir sie auch nennen, mit ihrem... mit ihren hellen, lauten Flötentönen, die, wenn wir zu nah dran sind, fast schmerzen, aber so eine Klarheit haben und so einen heftig schnell klaren vorgetragenen Gesang, der bezaubert ist für die Ohren und ähnlich wie die Nachtigall so diese untere Schicht abdeckt, untere Schicht der Sträucher und Büsche und Hecken. Dazu die Gartengrasmücke, die verteilt über den ganzen Tag mit anhebt, die für die eigentlich der Name Plappergrasmücke fast besser passt, weil sie so so dahin plätschert und plappert und nicht in diese hohen, klaren, sauberen Flötentöne gelangt wie die Mönchgrasmücke, aber durch ihren plätschernden und sehr zusammenhängenden Gesang, der gleichzeitig auch total abwechslungsreich ist, hat sie was Weicheres, was so leichter eingängig ins Ohr. Und dann natürlich bei uns auf dem Platz gerade sehr präsent der Pirol, wo ich viele Fragezeichen im Kopf habe, wie ist das eigentlich mit den Revieren bei den Pirolen, weil wir hören teilweise morgens 3 oder 4, teilweise 5 Pirole gleichzeitig flöten, die wiederum weit oben in den Kronen mit ihrem und dann gemischt immer wieder mit ihren rauen, beim ersten Mal hinhören gar nicht so zu dem Flöten dschungelartigen Gesang passenden Kontaktruf mit ihrem so ein Rätschen, ein bisschen ähnlich wie der Eichelhäher und doch anders. Dann natürlich die Amsel, einer der geübtesten Sänger mit ihren abwechslungsreichsten Melodien, mit den Und dann jetzt neuerdings wieder die Singdrossel, die lange Zeit relativ still war, auch weit oben. Vor allem am Abend kommt sie deutlich raus, wenn der Pirol weniger zu hören ist, mit ihrem. Sehr abwechslungsreich, ständig wechselnde Motive und konstant hintereinander vorgetragen. Wir haben die, die dann wiederum 3 Etagen höher sitzt als Nachtigall und Mönchgrasmücke und Gartengrasmücke. Und dann manchmal ganz zart taucht auch unsere Heckenbrunelle wieder auf, die jetzt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die an unserem Platz brütet und das ist für mich eine tolle Besonderheit, zu der ich später noch kommen werde. Und dann, wenn dieses Hauptkonzert abklingt oder in den frühen Morgenstunden, bevor dieses Hauptkonzert anhebt, hören wir den zarten Sänger raus, das Rotkehlchen, mit seinen gefisselten, perlenden, dicht aneinandergereihten, auch sehr hellen, aber feineren Gesang, was ich leider nicht imitieren kann. Es gibt einen Imitator, der Uwe Westphal, der dieses Rotkehlchen sehr gut hinkriegt. Der kriegt so einen Fisselpfeifton hin. Und dieser Vogel ist es auch, um den es heute vermehrt gehen soll. Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres 2021. Und bevor ich dazu komme, wir hatten so eine Vogelwanderung, ist jetzt schon einige Wochen her, wo wir abgewartet haben, bis wirklich der letzte Buchfink verklungen ist, die letzte Amsel aufgehört hat zu singen, die letzte Singdrossel auch ruhig geworden ist. Und dann, wir haben hinten im Wald so Ahornverjüngungen, die so 4, 5 Meter hoch sind, sehr dicht an dicht stehen. Und dann lag ein Klangteppich von perlenden, zarten Rotkehlchengesängen, waberte so in dieser bis 6 Meter hohen Waldschicht unten, wo die einzelnen Individuen fast gar nicht mehr auseinanderzunehmen waren, wie viele Rotkehlchen jetzt da wirklich singen. Es waren auf jeden Fall einige. Es war so eine richtige Klangwand, so ein Klangteppich. Und also, ich kann einfach nicht anders. Bei diesem Gesang geht mir so das Herz auf. Ich muss innehalten und lauschen. Und dann setzte sich auch noch eins dieser Rotkehlchen genau vor uns und war sichtbar und sang und sang und sang. Wo für mich in dem Augenblick eigentlich nur Raum ist für das Wahrnehmen dieser puren Schönheit und all die anderen Informationen, die das Rotkehlchen uns damit gibt, nämlich, dass es sein Revier markiert, dass es auf sein, sich auf sich aufmerksam macht für die Weibchen, seine Fitness zeigt, indem es abwechslungsreicher als andere, häufiger, länger als andere singt, indem es gleichzeitig sagt, ich bin Rotkehlchen, ich bin hier. Und es ist kein Sperber oder Habicht unterwegs in diesem Augenblick oder keine große Gefahr, die mir irgendwie ans Leben ran will, sonst würde ich nicht singen. All diese Informationen sind versteckt in den Gesängen der Vögel und noch viele andere, vor allem der Singvögel jetzt. Aber in diesen Augenblicken ist es einfach nur, es ist wie so ein Zerschmelzen, als ob mein Gehirn dann in so ein Brei zerfließt und nur noch die Antennen offen sind, nur noch die Ohren offen sind. Und alle Poren, um diesen zarten Gesang aufzunehmen, der sonst unter diesen dominanteren, flötigeren Melodikern, ja, wie Pirol, Nachtigall, die Grasmücken, die Amsel, die Drossel, Singdrossel, oft sehr schnell untergeht. Und bevor wir weiter auf die, auf diesen wunderbaren Vogel, das Rotkehlchen, schauen, noch so ein paar Neuigkeiten von unserem Platz. Also die Jungstare sind, wie ich gehört habe, an anderen Orten auch schon heftigst unterwegs und das ist ein lautes Gezeter und Gekrächze, dieser typische Ruf dieser Jungfrau, dieses tschäng, 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 aber dann aus einer Vielzahl von Kehlen zu hören, die gemeinsam am Boden sitzen, bei jeder kleinsten Störung aufgestreckt werden, in den Kronen landen, laut schreiend und wieder runter mit ihren Bettelrufen gleichzeitig noch gefüttert werden von den Altvögeln. Das ist ein Riesenspektakel gerade. Mir scheint es fast so, als ob sie eigentlich nur darauf warten, bis die ersten Kirschen reif sind, um sich über sie um über sie herzufallen. Und gleichzeitig noch was sehr Besonderes, einmal auf dem Acker haben wir ein so ein kleines Feldgehölz hinter unserem Haus. Wir nennen ihn den Kopf, weil das zugehörige Waldstück, Stück nördlich davon, ist lang und schmal. Das ist dann der Hals. Und der Bauer sorgt jedes Jahr neu dafür, dass der Hals niemals mehr an seinen Kopf heranwachsen kann, bis ihm irgendwann der Treibstoff ausgeht. Dann werden die sich auch wiederfinden. Aber jedenfalls in diesem Kopf gibt es einzelstehende hohe Solitärbäume und drumherum Ackerfläche, da ist Getreide angepflanzt. Und das ist perfektes Habitat, perfekter Lebensraum. Nicht nur für die Goldammer, sondern auch für den Ortolan. Eine andere, seltenere Ammerart mit vielen Dialekten, mit der ich spezielle Geschichten erlebt habe mit diesem Ortolan. Es hat lange gedauert, ehe der mich reingelassen hat in seine Welt. Inzwischen höre ich ihn ganz gut raus. Am Anfang klingt er vielleicht noch so ein bisschen Goldammer ähnlich bei uns. Also sein Gesang ist ähnlich lang, ähnlich kurz oder ähnlich lang, je nachdem. Und ist wohl sehr markant. Also jede Region hat seinen eigenen Ortolan-Gesang mit sehr spezifischen Dialekten, die Spezialisten tatsächlich auch raushören können mit bloßen Ohren, ohne Sonogramme. Und ich hatte letztes Jahr schon einen Ortolan auf dem Platz, aber erst so am Ende der Brutzeit, also wahrscheinlich einen Durchzügler oder Ortolan, der halt in Bewegung war und nicht mehr an seinen Brutplatz gebunden. Aber dieser hier singt nun schon seit über 2 Wochen immer wieder gleichbleibend aus der gleichen Stelle. Und das ist ein typisches Zeichen, dass der dort scheinbar dieses Jahr auch brütet. Und dann noch eine schöne Neuigkeit, anknüpfend an unseren vorletzten Podcast Love Story, wo ich einen Teil meiner Geschichte mit dem Wiederhopf geteilt habe. Nämlich meine Mutter kam vor 3 Tagen endlich mit dem Geburtstagsgeschenk von mir, ein aus Holz geschnitzter, sehr detailgetreuer Wiedehopf. Also da gab es einfach Lieferstau, der war nicht lieferbar. Wahrscheinlich haben so viele Leute sich Wiedehopfe bestellt, dass da zu Engpässen kam. Jedenfalls brachte sie mir diesen Wiedehopfen und keinen Tag später wieder so eine witzige Synchronizität, die mich hat schmunzeln lassen. Keinen Tag später schreibt mir meine Praktikantin Annika frühmorgens, sie hätte den Wiedehopf gehört, ist sich aber nicht so sicher. Oh, so ungefähr 6:15 aus dem Bienenwagen, aus unserer Streuobstwiese oben. Und eine halbe Stunde später bekam ich eine SMS von einer Freundin Katja, die oben im Farnwäldchen mit einem Seminar war. Sie sagt, um 6 Uhr, hörte sie den Wiedehopf und gleichzeitig dann noch die dritte Bestätigung vom Zinken, wo eine kleine Gruppe sich getroffen hat, um ihre Naturverbindung zu feiern. Genau die gleiche Beschreibung. Wiedehopf war auf jeden Fall an diesem Morgen auf dem Platz und ich habe mich sehr gefreut und das war natürlich nicht zu verstecken. Das heißt, alle Antennen der Leute, die da draußen geschlafen haben, waren offen, um dann den Wiedehopf am nächsten Tag auch wieder zu hören. Ich habe heute Morgen dann die Brutkästen abgecheckt, habe keine eindeutigen Beweise gefunden, dass da irgendwo in einer der Brutkästen was eingezogen sein könnte und selber habe ich heute Morgen keinen gehört. Ich werde es morgen nochmal probieren, aber auf jeden Fall ist das ein absolutes Highlight, weil bisher der Wiedehopf hier einfach noch nicht auftauchte auf dem Platz und jetzt, wie ihn selber schon gesehen haben, in der Zugzeit und jetzt in der Brutzeit immer wieder anscheinend ein Männchen oder ein Weibchen hier auftaucht. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob nicht die Weibchen auch dieses Up-Up-Up haben. Das müsste ich mir nochmal genauer recherchieren. Ich könnte es mir vorstellen bei denen, dass der gleichzeitig als Gesang und Kontaktruf benutzt wird. Dieser schöne, zarte Ruf. Und der Wiedehopf ist ja wirklich so ein kleiner, relativ kleiner Vogel und schlanker Vogel. Also die Faszination für diesen bunten, gefiederten Gesellen bleibt. Und ich bin sehr frohen Mutes, dass es im nächsten Jahr mit der ersten Brut hier am Platz auf jeden Fall klappen wird. Ja, und dann noch eine Anekdote. Es war, glaube ich, jetzt vor 5 Tagen oder so, bin ich mit meinem Sohn Demetrius hinten auf dem Zinken gewesen und der Zinken war leer, keine Menschen auf dem Platz und wir haben uns gedacht, komm, jetzt gehen wir mal den Waldkauz suchen, weil er ist viel zu hören, vor allem anhand seiner inzwischen für uns klar herauszuhörenden Alarme. wenn Singdrossel und Amsel und auch die Grasmücken und auch die Rotkehlchen und Buchfinken abends anschlagen, wenn die Altvögel wach werden und abstreichen, manchmal mildere Alarmglocken oben in den Kronen, die dann eher auf Ästlinge hinweisen. Und ich dachte, komm, wir wollen ihn jetzt mal sehen und schleichen uns in einen so sehr dichten Waldbestand, wo große, fette, efeubewachsene Eichen stehen mit vermutlich Eremitenkäfern auch drin, eine sehr seltene Rosenkäferart. Und ein sehr abwechslungsreiches Habitat voller Totholz und verschiedensten Strukturen. Und meine Vermutung ist, dass er in diesem Jahr dort drin gebrütet hat. Und wir laufen dort in dieses Waldstück rein, ganz langsam und sacht. Und lauschen und lauschen. Es sind Gesänge zu hören, Bassline, also Grundstimmung gegeben für den typischen Abend. Es schien noch nicht so, als ob der Waldkauz schon wach sei. Und wir laufen noch ein Stück und dann finden wir unter einem dieser großen fetten Eichen Gewölle vom Waldkauz. Dann finden wir einen kleinen Unterkiefer von einer Wühlmaus. Dann finden wir überall diese unterschiedlich gefärbten Kotpillen dieser Eremitenkäfer, die man leicht mit Mäusekot verwechseln könnte, weil die eine ähnliche Größe und ähnliche Struktur haben jetzt, vergleichbar mit Wühlmauskacke. Die echten Mäuse sehen da ein bisschen anders aus. Jedenfalls schauen wir und dann dachte ich, ich traue meinen Augen nicht, nehme ich einen Unterkiefer, also einen Unterschnabel von einem Vogelschädel und dann, der ganze Schädel war nicht mehr erhalten, aber der obere Schnabelteil mit Ansatz zur Schädelplatte war auch noch erhalten und ich nehme beides so auf die Hand und zeige das meinem Sohn. Und da wir diesen Vogel einfach so präsent am Vogelhaus im frühen Frühjahr hatten und so viele von ihnen da waren, war ihm sofort klar, was es ist. Und er sagt, das ist Kernbeißer. Und es war tatsächlich ein Kernbeißerschädel, der wahrscheinlich vom Waldkauz gefressen und wieder ausgespien in Gewölleform dann da unten gelandet ist. Der hat schon einige Zeit gelegen, der war ganz weiß und blank, keine Mäusehaare mehr drumherum vom Gewölle. Also auf jeden Fall ein sehr besonderer Fund. Ich habe einen Kernbeißerschädel in meiner Sammlung. Das ist ein eindrucksvoller Finkenschädel, weil er der größte ist von unseren Finken. Und den so draußen einfach wild zu finden, habe ich vorher noch nie gehabt. Das war ein richtig, richtig kleines Goldjuwel. Und wir waren schon sehr erfüllt dann und blieben an dieser Eiche auch eine Weile sitzen und warteten und warteten und nichts passierte. Und dann trieb uns die Ungeduld weiter und ich dachte, vielleicht ist es doch nicht der richtige Platz. Vielleicht ist er mehr im Buchenbruch, also ein Stück weiter drin im Wald, auf einem seiner dortigen Tagesruheplätze. Und in dem Augenblick, wo wir uns bewegten, sahen wir beide noch aus dem Augenwinkel einen Schatten abfliegen und sofort der Vogelalarm, wo klar war, der Waldkauz saß die ganze Zeit 10 Meter vor uns, ungefähr 3 oder 4 Meter über dem Waldboden. Entweder auf einem Ast oder einem Stamm nah. Wie gesagt, wir haben ihn erst gesehen, als er abflog. Und dann konnte man diesem Vogelalarm wunderbar folgen. Man konnte genau wissen, er ist höher geflogen, sitzt irgendwo in einer Krone, so 50, 60 Meter weiter weg. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Und ich bin diesem Vogelalarm nochmal nach. Und dann wurde der Vogelalarm intensiver und heftiger und bewegte sich wieder zurück in Richtung Hotspot, aber eher an den Rand zur Streuobstwiese. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich da mal hin, weil plötzlich der Alarm wirklich sehr hektisch und intensiv und kleinlokal, also auf einer Stelle, zu hören war. Und dann konnte ich ihn zum zweiten Mal abfliegen sehen, wo er dann wieder an seinen angestammten Tages- oder Ruheplatz geflogen ist. Und konnte ihn super anhand der Vogelalarme verfolgen und dachte ich jetzt zweimal aufgescheucht, das muss jetzt reichen. Außerdem geht es gleich los für ihn, er soll noch ein bisschen seine Reserven auftanken für die Nachtaktion, denn die Ästlinge sind draußen sehr spät bei uns, wenn ich es vergleiche mit anderen Beschreibungen, wo die Ästlinge schon seit Wochen teilweise zu hören sind mit ihrem Bettelruf, mit ihm. Und ich vermute, dass es maximal nur 2 Junge sind in diesem Jahr oder auch nur 1. Ob er denn sein Junges wegen der Kälte verloren hat oder tatsächlich nur ein Ei ausbrüten konnte erfolgreich oder es auf andere Gründe, noch andere unerfindliche Gründe gibt, warum es dieses Jahr so wenig sind, weil im Durchschnitt hat unser Waldkauz hier mal mindestens 3 Jungtiere. die er zu füttern hat. Bedeutet natürlich weniger Stress für die Altvögel, obwohl der Stress bleibt, weil es gibt, glaube ich, keine Jungeule in unseren Breiten, die so lange bei ihren bei den Altvögeln, bei den Elterntieren aushält wie beim Waldkauz. Also die werden wirklich über Wochen gefüttert. Und ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis, weil sonst der Waldkauz nur noch sehr selten zu sehen ist, weil, wie gesagt, unsere grüne Wand, diese Dschungelwand, jegliche Sicht auf ihn versperrt. Und nun zurück zu diesem zarten Sänger. Das Rotkehlchen ist ja ein Vogel, den wirklich viele Menschen kennen. Und ich fand es ganz besonders, dass der zum Vogel des Jahres 2021 gewählt wurde, weil das wohl die erste Abstimmung war, wo die Bevölkerung ein Votum abgeben konnte. Also man konnte quasi Kandidaten nominieren und dann später für die in den engeren Kreis gekommenen Vögel seine Stimme abgeben. Und das Rotkehlchen hat haushoch gewonnen. Wahrscheinlich, weil es so ein bekannter und auch beliebter Vogel wird, ja oft als das schöne Rotkehlchen oder so süß beschrieben. Und ich genieße das Rotkehlchen sehr und war dann froh über die ganzen speziellen Zeitungsartikel, die aufgrund der Wahl zum Vogel des Jahres herauskamen, sehr froh, und habe da interessante Sachen gefunden, die mir vorher völlig fremd waren. Und ein paar Eckpfeiler würde ich gerne mal mit euch teilen, denn was vielen wahrscheinlich bekannt ist, ist, dass das Rotkehlchen Männchen sowie auch das Rotkehlchen Weibchen singen kann. Besonders im Herbst hört man beide singen. Also da gibt es wie so eine Herbstbalz, sagt man, obwohl es weniger eine Balz ist, sondern ein zweites Aufbrausen nach der Sommerpause und dem Gefiederwechsel, wo nochmal gesungen wird, wo die Jungvögel lernen können. Beim Rotkehlchen vor allem, das war mir nicht so bewusst, dass sich alles um die Nahrung dreht, dass der Nahrungshaushalt oder der Energieakku so an der Kante konzipiert ist, dass das Rotkehlchen zum Beispiel in der Nacht, wie viel Gramm, muss ich mal ganz kurz nachlesen, 1,5 bis 2 Gramm verliert. Das heißt also, beim Gesamtgewicht des Rotkehlchens sind das 10-15% an Körpermasse, einfach nur durchs nächtliche Sitzen und durch die Darmentleerung. Und daher ist es auch kein Wunder, dass es so früh wach ist und so spät zur Ruhe geht, weil es einfach weit über die Sonnenstunden hinaus alle Möglichkeiten ausreizt, um noch Nahrung aufzunehmen, weil das Rotkehlchen spezialisiert ist auf bodenaktive Gliederfüßler und kleine Insekten, Spinnentiere, natürlich auch Würmer, und im Herbst nimmt es auch Beeren und so weiter, aber spezialisiert auf diese kleinen Gliederfüßer, und die haben im Gegenteil zu den saftigen, fetten Regenwürmern oder Maden, an der die Drosseln, Amsel und so weiter sich ja oft gütlich tun, oder diese proteineiweißhaltigen Samen, auf die Finken sich spezialisiert haben, sind die Gliederfüßer erstens schwieriger zu bekommen, weil die sind schnell und flink oder versteckt und gleichzeitig halt kalorienarm im Vergleich zu anderen Rohstoffen. Und sie haben einen hohen Chitinanteil, der wiederum unverdaulich ist, also auch wieder ausgeschieden werden muss. Das heißt, der Magen muss viel mehr arbeiten. Und so muss Rotkehlchen und wie auch viele andere Insekten oder Gliederfüßer, spezialisierte Singvögel, viel dafür tun. Und das Rotkehlchen hat 3 Jagdstrategien entwickelt. Also die typische Jagd des Rotkehlchen findet auf dem Boden statt. Also es sitzt irgendwo oder ist im Suchmodus unten auf dem Boden, hüpfend, macht auch mal ab und zu ein paar Trippelschritte, wühlt Blätter um, guckt unter in dichten Hecken, um nach Nahrung zu suchen. Es hat aber auch noch eine andere Strategie sich angeeignet, und zwar die sogenannte Ansitzjagd, also ähnlich wie bei Falken, Greifvögeln, jeglicher Art, oder auch beim Raubwürger, bei den Würgerarten ist es ja ähnlich. Es sitzt auf einer Warte, es sitzt auf so einer, nicht auf einer Warte, auf einem Ansitzpfahl, entweder auf einem niedrigen Zweig oder auf einem Zaunpfeiler und wartet. Und man hat festgestellt, dass das Rotkehlchen ein außergewöhnlich gutes Auge hat. Es kann bis zu 8 Meter weit eine Mücke erkennen oder, was war dem einen Experiment, waren es Mehlwürmer und stößt dann ganz gezielt auf diese Beute zu. Das heißt, es verbraucht weniger Energie durch Suchen. Und spart bei der Jagd dadurch Energie, setzt aber voraus, dass viele Gliederfüßer da sein müssen, um überhaupt Bewegung wahrnehmen zu können. Wenn wenig da ist oder die Temperaturen sinken, ist es hauptsächlich so im Suchmodus unterwegs. Und eine dritte Art, die das Rotkehlchen entwickelt hat, ist so ein Schwirrflug, wie wir es oft bei den Rotschwänzen erleben oder natürlich auch bei den ganzen schnepperartigen Fliegenschnepper, Trauerschnepper, Grauschnepper und so weiter, die wie der Falke in der Luft stehen können und rütteln, Kolibri ähnlich. Das wiederum sehr hoher Energieaufwand, in der Luft so zu stehen, durch heftiges Flügelschlagen. Das lohnt sich nur, wenn es irgendwo eine große Quelle, wenn es irgendwo richtig viele Blattläuse sind oder Blütenkelche voller Insekten, die dann abgepickt werden, sodass das wiederum im Verhältnis steht zum Energieoutput versus Energieinput. Ja, und zur Rotkehlchenstimme, da gibt es viele, viele verschiedene Experimente und Forschung. Und eins möchte ich mal benennen von einer Frau, die heißt Emma Brindley aus England. Die hat auf ganz einfache Art und Weise festgestellt, dass Rotkehlchen ihre Nachbarn am Gesang erkennen, was ja erstmal auf der Hand liegt. Aber sie hat Folgendes gemacht: Sie hat Nachbargesänge abgespielt und hat festgestellt, das Rotkehlchen bleibt im normalen Gesangsmodus und singt entspannt seine Strophen aus, lässt auch den Nachbarn aussingen, also man lässt sich gegenseitig ausreden, da man sich kennt. Spielt man jetzt ein revierfremdes Rotkehlchenmännchen ab, also einen anderen Gesang, reagiert es sehr aggressiv, fliegt in die Richtung, singt heftiger, intensiver, lauter und lässt auch das andere Rotkehlchen, das Revierfremde, nicht richtig zu Wort kommen, unterbricht sozusagen deren Gesang. Und spielt man nun den bekannten Nachbarn auf der anderen Seite ab, findet Ähnliches statt. Also es reagiert, hat eine heftigere Reaktion. Das heißt, das ist wieder, hat wieder mit diesem Energiehaushalt zu tun. Es kennt den Nachbarn, es ist nicht so notwendig, jetzt das Revier noch auf andere Art und Weise zu verteidigen oder sicher zu gehen, dass es dort kein Eindringen gibt. Da ist sozusagen der Vertrag schon geregelt. Und es ist sinnlos, da mehr Energie reinzustecken als nötig. Weil, wenn der Gesang nicht ausreicht, kann es bei Rotkehlchen, die gelten als sehr, sehr aggressiv, kann es tatsächlich zu heftigsten Auseinandersetzungen kommen, die meist so nach einer halben Stunde wieder vorbei sind, aber teilweise auch bis zu 3 oder 4 Stunden dauern, wo sich richtig geprügelt wird. Geschlagen, geprügelt und gepickt. Die Augen ausgepickt und teilweise sehr selten, aber es kommt vor, auch zum Tode kommt. Und da dieses Wesen so nah am Energiehaushalt gebaut ist oder am Energielimit gebaut ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass im Durchschnitt so ein Rotkehlchen nicht älter als ein Jahr wird. Aber es gibt durch Beringung immer wieder Belege, dass es durchaus auch Individuen gibt, die es auf 10 Jahre schaffen. Und das ist ein betrachtliches Alter für so einen kleinen zarten Vogel. Und bei den Rotkehlchen ist es so, dass die Weibchen und Männchen ein Revier besetzen, setzt es voraus, dass in diesem Revier auch genug Nahrung da ist, um beide zu versorgen. Denn das Weibchen baut das Nest fast ausschließlich. Und das Weibchen ist auch dasjenige, das dann später die Eier ausbrütet. Und so ein Ei zu legen, ja, die legen dann 2 bis 6 Eier im Schnitt, braucht dieses Weibchen 20 bis 30% mehr Energie, als es normalerweise benötigt. Also so dieses Ei zu bilden, das Ei dann fertig zu produzieren und dann zu legen, dann das nächste, ist eine große Anstrengung. Und es wird in dieser Zeit dann vom Männchen zugefüttert. Das heißt, auch das Männchen muss neben dem Singen und dem Revier verteidigen, hat es eine seiner Hauptaufgaben, das Weibchen zu füttern, was dann auch erklärt, dass so Gesangsaktivitäten mal anschwellen und dann auch wieder abschwellen und das Rotkehlchen dann eine Zeit lang weniger zu hören ist. Und um eine hohe Nachkommenschaft zu produzieren, gibt es oft eine zweite oder sogar auch eine dritte Brut. Und wenn die Zeit kurz ist, sprich wenn das Wetter kalt ist oder umso weiter man in den Norden kommt, die im Norden brütenden Rotkehlchen, umso öfter hat man das Phänomen der Schachtelbruten. Schachtelbruten heißt, das Männchen füttert noch die Jungvögel, während das Weibchen schon ein neues Nest gebaut hat und schon wieder neue Eier legt. Das heißt, man hat zwei Jungaufzuchten gleichzeitig, was natürlich einen immensen Energieaufwand für die Alttiere, für die Elternvögel bedeutet. Sein Gesang besteht aus 275 Motiven. Also ich finde ja immer wieder, es ist äußerst herausfordernd, das Rotkehlchen so zu differenzieren, die unterschiedlichen Melodien und Unterschiede auch rauszuhören, weil es so schnell und so zart vorgetragen ist. Deswegen fand ich diese Zahl einfach erstaunlich. Ja, wenn wir das vergleichen mit einer Singdrossel, da spricht man ungefähr von 100 verschiedenen Motiven. Und zu den Gesängen des Weibchens, es kommt immer wieder vor, wenn Nahrungsknappheit herrscht, dass auch während der Brutzeit Männchen und Weibchen ein eigenes Revier besitzen. Dadurch decken sie beide zusammen ein größeres Gebiet ab, das sie dementsprechend dann auch mit ihrem jeweiligen Gesang markieren, um einen leichteren Zugang zu mehr zur Nahrungsquelle zu haben. Und das Männchen kommt trotzdem in das Revier des Weibchens rein, um dann mitzuhelfen bei der Aufzucht der Jungvögel. Aber diese beiden Reviere, die beiden getrennten Reviere, werden wiederum gegenüber Revierfremden heftigst verteidigt. Obwohl das Weibchen es nicht so genau nimmt mit anderen Männchen, weil genetische Vielfalt steht ganz oben auf der Liste. Und mehr Männchen im Orbit zu haben, bedeutet auch eine höhere Chance, die Brut durchzukriegen, weil sich die Männchen später beteiligen werden an der Aufzucht der Jungvögel. Und da hat man nun festgestellt, also wie die das genau gemacht haben, ist mir ein Rätsel, aber sie haben in einem Experiment festgestellt, dass wenn das Weibchen singt, ob jetzt nun im Herbst, wenn dann Männchen und Weibchen eigene Reviere haben, dementsprechend sie beide ihre Reviere gegeneinander auch verteidigen und Männchen und Weibchen nichts mehr voneinander wissen wollen und für ihren eigenen Energiehaushalt, sprich die Nahrungsgrundlage, sorgen, totale Einzelgänger, die Rotkehlchen, hat man in einem Experiment die männlichen Hormone, Testosteron, isoliert und hat festgestellt, dass das Weibchen aufgehört hat zu singen. Also es ist tatsächlich so, dass die Gesänge zumindest in unseren Breiten mit einem männlichen Hormon zusammenzuhängen scheinen, auf jeden Fall mal beim Rotkehlchen. Was aber nicht verloren ging, war das aggressive Verhalten gegenüber Eindringlinge ins Revier. Das heißt, bei dem Rotkehlchen heißt es dann nicht, dass das männliche Hormon gleichzeitig auch ausschlaggebend ist für diese grundaggressive Haltung des Rotkehlchens. Und die zeigt sich auch bei der Konkurrenz, bei der Nahrungskonkurrenz mit der Heckenbraunelle. Deswegen ist der Grund, warum mich das so freut, dass ich viele Rotkehlchen am Platz habe und gleichzeitig jetzt auch ein höchstwahrscheinlich brütendes Heckenbraunellenpärchen, da die Heckenbraunelle viel weniger aggressiv ist, fast ausschließlich am Boden suchend unterwegs ist, nach Gliederfüßern, die gleiche Nahrungsnische besetzt wie das Rotkehlchen, aber nicht mit anderen Jagdstrategien aufwarten kann und eher mit Rückzug reagiert als mit Angriff und Aggression und sich dadurch schnell vom Rotkehlchen vertreiben lässt. Und daher ist es für mich was sehr Besonderes, dass beide hier an dem Platz sind. Und es zeigt auch nochmal so die, warum das Rotkehlchen so ein erfolgreicher Vogel ist, ja, weil es erstens sehr anpassungsfähig ist und reagiert, unterschiedliche Strategien entwickelt hat, um auf kürzere Tageszeiten, längere Tageszeiten, wenig Nahrungsangebot, viel Nahrungsangebot, verlorene Bruten, wieder gut zu machende Bruten und so weiter reagieren kann. Und mit am erstaunlichsten, was ich so lesen konnte, war, dass in England festgestellt wurde, dass brütende Rotkehlchen, also die Männchen dann, sich mit unverpaarten Männchen in Gruppenschlafplätzen zusammenfinden, die teilweise über einen Kilometer vom eigenen Revier entfernt liegen, wo dann bis zu 35 Rotkehlchen sich zu gemeinsamen nächtlichen Schlafplätzen einfinden. Also, das habe ich noch nie vorher gehört und geschweige denn gesehen. Und eine faszinierende Vorstellung, dass da 35 Rotkehlchen in einem Busch hocken, um die Nacht gemeinsam miteinander zu verbringen, um dadurch mehr Sicherheit zu haben. Ja. Und sehr spannend fand ich auch noch, weil ein Aspekt der Wahl des Vogel des Jahres ist oft der Naturschutzaspekt, der dahinter steht. Und da fragen wir uns natürlich, da das Rotkehlchen nicht auf der bedrohten Liste ist oder nicht als bedrohte Art gilt, was ist der Naturschutzaspekt hinter der Wahl? Und das möchte ich mal gerne zitieren aus dem Falken der Ausgabe 5 im Mai. Was das Rotkehlchen und mit ihm die große Masse der einheimischen häufigen Vogelarten braucht, ist ein Naturschutz in der Fläche, in der Normallandschaft von Siedlung, Feldflur und Wäldern, dort, wo man auch mit recht einfachen Mitteln Verbesserung erreichen kann. Fang bei dir im Garten an oder in deinem Umfeld, indem du Nachbarn, Landwirte, Waldbesitzer oder die Politiker deiner Kommune dafür begeisterst, kleine Naturinseln am Ortsrand, in der Feldflur und im Wirtschaftswald zuzulassen. Denn mehr muss man oft nicht machen als zulassen. Reisighaufen, Laubstreu, Brennnesselfluren, Säume an Hecken, Weg- und Waldrändern, Gehölzsukzessionen, Unterholz, Oberholz, Totholz. Mit anderen Worten, es braucht mehr Unordnung und dafür etwas Mut. Also, meine Empfehlung für diesen Podcast ist, schafft mehr Unordnung in euren Gärten oder in euren Gegenden, in denen ihr lebt. Wenn ihr keinen eigenen Garten habt, dann sprecht doch vielleicht mit den Nachbarn. Oder überlegt, ob man im Vorgarten, wo es ja oft dann so Auflagen gibt, der Vorgarten muss schön aussehen und schön heißt meist ratzeputze kahl, kurzgeschorener Rasen, freigeräumte Beete, wo alles seine Ordnung hat. Vielleicht könnt ihr euch dafür einsetzen, dass es hier oder da eine Unordnungsecke gibt, die eine super Grundlage bietet, mehr Vögeln wieder Nahrungsgrundlage zu verschaffen oder Brutmöglichkeiten zu verschaffen. Ich sehe es bei uns in der Benjeshecke, wie viele verschiedene Vogelarten sich dort tummeln, die wir vor 5 Jahren, vor 6 Jahren angefangen haben anzulegen. Also was für einen Erfolg man mit wenig Aufwand erzeugen kann. Also sorge für mehr Unordnung und beobachte, was passiert. Und gerne könnt ihr uns schreiben an unsere E-Mail, wenn ihr Erfahrungsberichte habt oder selber Sachen beobachtet habt, die vielleicht noch in keinem Artikel erschienen sind zum Thema Besonderheiten bei häufigen Vögeln, zu denen das Rotkehlchen gehört und eins meiner Sängerfavoriten ist, der einfach so wunderschön und zart ist. Den müssen wir uns jetzt eigentlich zum Abschluss noch mal kurz anhören. Es wird wahrscheinlich nicht etwas blechern klingen, weil die Geräusche aus dem Handy-Lautsprecher kommen, aber ganz ohne geht es jetzt auch nicht, wenn wir so viel über diesen einen Vogel gesprochen haben. Lauschen wir doch mal kurz dem Gesang des Rotkehlchens. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelrüde Paul.